ARD.
Wir haben natürlich im Innenstadtbereich weniger Kleingärten, leider. Aber insgesamt sind die halt sehr, sehr gut verteilt. Die sind halt sehr, sehr heterogen, auch in ihrer Ausprägung und Größe. Und das hat uns auch interessiert. Und sie werden halt auch anders genutzt als Grünanlagen. Und die Forschungsfrage war natürlich, wie kühl sind diese Kleingärten jetzt im Vergleich zur bebauten Umgebung?
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Mal mit exakten Beeten und englischem Rasen, mal leicht verwuchert mit üppigen Büschen, so oder so, Kleingärten gehören zu Berlin. Nicht nur zum Erscheinungsbild der Stadt, sondern sie beeinflussen auch das Klima. Wie groß die Wirkung ist, das untersuchen Forscher von der Freien Universität Berlin und von der Technischen Universität Berlin. Die haben sich für ihr Projekt die Kleingärtner als wichtige Unterstützer mit ins Boot geholt. Ziel ist es, eine Bürgerwerkstatt Wetterstation zu schaffen. Das ist unser Thema in den Wissenswerten. Mein Name ist Lena Petersen und ich habe heute keinen Gast, sondern ich bin selbst zu Gast in Steglitz in der Rothenburgstraße, denn hier sitzt der Fachbereich Klimatologie von der TU Berlin. Und hier arbeitet auch Fred Meyer. Er ist Klimatologe, beschäftigt sich insbesondere mit dem Stadtklima und ist verantwortlich für das Projekt der Bürgerwetterstationen Open Urban Climate Observatory Berlin, kurz OpenUCO. Hallo, Herr Meyer.
Hallo, schön, dass Sie da sind.
Viele Klimatologen beschäftigen sich ja mit den ganz großen Modellen. Da geht es dann teilweise um globale Zusammenhänge. Sie schauen eher auf die Mikroebene, insbesondere in die Stadt. Wie sind Sie denn zu diesem Forschungsbereich gekommen?
Ja, gute Frage. Ich beschäftige mich mit dem Klima in der Stadt schon seit meiner damaligen Diplomarbeit hier am Fachgebiet Klimatologie der TU Berlin. Da habe ich mithilfe von Thermalbildkameras die Oberflächentemperatur zum Beispiel von Baumkronen und Dachbegrünungen untersucht und das war sehr spannend und dann bin ich dabei geblieben.
Jetzt haben wir in Berlin jede Menge Beton, wir haben Straßen, wir haben Häuser. Man spricht da bei Städten öfter davon, dass das so regelrechte Wärmeinseln oder Hitzeinseln sind. Können Sie das denn anhand Ihrer Daten dann auch wirklich ablesen? Hier hört Berlin auf, hier fängt Brandenburg an und das unterscheidet sich maßgeblich?
Ja, insgesamt sehen wir anhand unserer Messung, dass sich die Lufttemperatur in der Stadt deutlich unterscheidet vom Umland. Der sogenannte Wärmeinsel-Effekt insgesamt, wenn wir uns jetzt die Jahresmittelwerte der Lufttemperatur anschauen, dann gibt es Orte in Berlin, die 1 bis 2 Grad wärmer sind im Durchschnitt als das Umland. Und diese besonderen Situationen in Sommernächten, da kann es teilweise so große Differenzen geben bis zu 10 Grad. Also wenn wir zum Beispiel die Temperatur in stark versiegelten Straßenschluchten, die Lufttemperatur uns anschauen in der Nacht und die dann vergleichen mit offenen Flächen, zum Beispiel auch Freiflächen im Grunewald oder im Umland, dann können wir diese Temperaturunterschiede beobachten. Das Interessante an der Stadt ist, dass wir halt diese Heterogenität haben. Wir haben Bereiche mit mehr oder weniger Grünflächen oder wir haben Bereiche mit weniger oder stark versiegelten Flächen und dazu kommt diese dreidimensionale Struktur. Wir haben breite Straßenschluchten, wir haben sehr enge Straßenschluchten, wir haben viele Innenhöfe in Berlin und in dem Sinne unterscheiden sich natürlich auch Plattenbausiedlungen von Gründerzeitquartieren und all diese Faktoren führen zu der großen Heterogenität.
Was wären denn dann Faktoren, die diesen Wärmeinsel-Effekt noch begünstigen?
Ja, Materialien spielen eine wichtige Rolle, also die Materialeigenschaften aus Sicht des Strahlungshaushalts, die Reflexionseigenschaften und dieser Effekt des Materials, der steht dann in Wechselwirkung mit der dreidimensionalen Struktur. Wir haben dann den sogenannten Effekt der Mehrfachreflexion, also in Straßenschluchten selber wird dann die Globalstrahlung mehrfach reflektiert und als Ergebnis dieses Prozesses wird tendenziell mehr Strahlung absorbiert in der Stadt im Vergleich zum Umland. Es gibt halt sehr große Wechselwirkungen zwischen der Architektur, der Bebauung und der Atmosphäre und da muss man halt genau hinschauen, inwiefern wärmere Luft dann weniger abtransportiert werden kann. Also bei Energieaustauschprozessen zwischen Oberfläche und Atmosphäre spielt die Turbulenz eine wichtige Rolle, also der der Luftmassenaustausch, aber auch für Schadstoffe ist die Transmission von Schadstoffen sehr wichtig. Und da muss man genau hinschauen, kann man durch eine intelligente Anordnung von Baukörpern oder auch Pflanzung auch das positiv beeinflussen, diesen Luftaustausch. Aber es gibt natürlich auch Situationen in engen Innenhöfen oder andere Bereiche, die nicht so gut durchlüftet sind.
Und an denen man wahrscheinlich dann auch gar nicht so leicht irgendwie Veränderungen vornehmen kann. Sie haben auch Grünflächen schon angesprochen. Sind die denn dann Kühleinheiten der Stadt? Lässt sich das so ganz pauschal sagen oder haben die auch unterschiedliche Effekte?
Ja, definitiv. Also die Grünflächen, die leisten einen sehr wertvollen Beitrag für Stadtklima. Und alle Messungen, die wir bisher in Grünanlagen gemacht haben, die zeigen deutlich geringere Lufttemperaturen im Vergleich zu den bebauten Bereichen. Und für uns geht es halt immer um die Frage, welchen Einfluss hat zum Beispiel die Größe der Grünanlage oder die Lage der Grünanlage im Stadtgebiet selber, wie die Grünanlage an sich strukturiert ist, mit Rasenflächen, Baumflächen, Wasserflächen oder auch, es gibt ja teilweise auch versiegelte Flächen auf den Grünanlagen. Das Tempelhofer Feld hat ja zum Beispiel auch große versiegelte Flächen, die ehemaligen Landebahnen. Aber diese Diversität der Grünanlagen selber hat natürlich einen großen Einfluss und gerade insbesondere die Kleingärten, die durch ihre besondere Nutzung als Ort der Nahrungsmittelproduktion, natürlich auch als Erholungsort, ja nochmal ganz anders funktionieren als der Volkspark Wilmersdorf, wo dann die Leute spazieren gehen.
Was haben Sie denn dann rausfinden können? Ist es tatsächlich besser, wenn es sich um große Parkeinheiten handelt? Haben die entsprechend auch einen größeren Einfluss oder ist es fürs Stadtklima nicht auch besser, Stichwort Kleingartensiedlungen, überall verstreut Grünflächen zu haben?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Also die große Grünfläche an sich hat natürlich schon auch einen sehr großen Wert, aber insgesamt eine hohe Anzahl von mittleren oder kleineren Grünflächen kann durch eine gute Vernetzung insgesamt natürlich einen Mehrwert bieten. Und man muss auch immer daran denken, dass wir haben Interaktionen, also wir haben natürlich auch den Prozess, dass warme Luftmassen jetzt aus den dicht bebauten Bereichen halt auch in die Grünflächen hinein transportiert werden. Diese Advektionsprozesse finden natürlich ständig statt oder über vertikale Luftaustauschprozesse. Und das Ganze ist auch ein dynamisches System. Und bei der Vegetation gibt es ja zwei Prozesse, die für Abkühlung sorgen. Also tagsüber vor allem die Verschattung und die Verdunstung natürlich. Die beiden Prozesse sind sehr, sehr wichtig. Und wir können halt schon genau schauen, auch mit Hilfe von Modellen, wo kann man vielleicht sinnvoll Bäume nachpflanzen, wenn bestimmte Bäume ausgefallen sind oder wo kann man, wenn wir neue Quartiere bauen, wo haben wir die beste Wirkung. Wir haben auch mal eine Studie gemacht. Da war für uns halt die Frage, wir stellen im Modell halt diese Bäume mal in die Straßenschlucht und schauen, nach wie vielen Jahren haben wir eine wirklich deutliche Reduktion der Lufttemperatur und vor allem einen Mehrwert hinsichtlich des humanen Bioklimas in der Stadt. Und da konnte man ganz klar sehen, erst nach 30 Jahren ungefähr haben wir wirklich eine Reduktion der Lufttemperatur zu erwarten. Also 20, 30 Jahre. Es hängt natürlich ab, auch wie man die Bäume pflanzt, aber im Endeffekt müssen wir halt wirklich dafür sorgen, dass über diesen Zeitraum die Bäume halt gut wachsen.
Jetzt sind Sie für Ihre Studien auf Daten angewiesen. Was für ein Netz an Sensoren existiert denn bereits, um das Stadtklima überhaupt wirklich erforschen zu können, erfassen zu können?
Ich bin hier am Fachgebiet Klimatologie verantwortlich für das Stadtklima-Observatorium, das Urban Climate Observatory Berlin. Das ist eine offene, langfristige wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung des Stadtklimas bzw. zur integrativen Forschung zu Wetter, Klima, Luftqualität in Berlin und Umland. Und wir arbeiten zusammen mit der FU Berlin, mit der HU Berlin, auch mit der Senatsverwaltung. Und unsere Vision ist halt schon, dass wir eine offene wissenschaftliche Einrichtung sind, die alle einlädt, sich daran zu beteiligen. Und wir haben verschiedene Komponenten.
Eine Komponente steht auch hier auf dem Gelände, ein 40 Meter hoher Messturm. Sehr imposant auf jeden Fall. Wie wichtig ist der denn für die Entschlüsselung des Berliner Stadtklimas?
Unsere meteorologischen Messtürme sind wichtig für lokalskalige Prozessstudien. Das bedeutet, dass wir durch unsere Messansätze zum Beispiel direkt den Energie- und Wärme- oder Kohlendioxidaustausch messen können zwischen der Stadtoberfläche und der Atmosphäre auf der lokalen Skala. Das hilft uns enorm weiter, um wirklich Prozesse besser zu verstehen oder auch zu quantifizieren. Also wir können zum Beispiel mit unseren Messungen der CO2-Flüsse in 40 Meter über dem Boden halt sagen, okay, ja, am Ende eines Jahres haben wir so und so viel Tonnen CO2 pro Quadratmeter in die Atmosphäre emittiert. Und wir sehen zum Beispiel am Institut für Ökologie am Standort, während des Sommers, während der Tagsituation, ist halt die Photosynthese oder der große Baumbestand in der Lage, halt die CO2-Emissionen zum Beispiel durch den Verkehr zu kompensieren. Und wir sehen halt, wir sagen, negative CO2-Flüsse. Also während dieser Zeit haben wir hier lokal auch eine sogenannte CO2-Senke. Die eigentliche schlimme Frage wäre natürlich, wie würden unsere Daten aussehen, wenn wir gar keine Vegetation hätten? Und dieser Turm, dieser Messturm ist zum Beispiel auch Teil der europäischen Infrastruktur ICOS, Integrated Carbon Observation System. Und da liefern diese Messtürme, wo wir halt wirklich verschiedenste Messfrequenzen haben oder in verschiedenen Höhen messen können, wertvolle Daten. Eine weitere Komponente des Stadtklima-Observatoriums ist sozusagen unser Stadtklima-Messnetz, wo wir halt bodennahe Messungen der Lufttemperatur und Luftfeuchte und andere Größen durchführen. Und da gibt es halt schon seit 1997 eine Messstation, die befindet sich in einem kleinen Garten.
Und nun sollen noch wesentlich mehr Messstationen dazukommen im Rahmen des Projektes Open Urban Climate Observatory Berlin. Frei übersetzt heißt das so viel wie offene städtische Klimabeobachtungsstation Berlin. Wieso sind denn die Kleingärten so interessant für Sie aus Forschersicht? Was macht die denn so speziell und was macht auch diese Standorte als Messstandorte besonders wertvoll?
Ja, also erstmal sind sie prinzipiell gut geeignet, weil sie über die Stadt relativ gut gesamthaft verteilt sind. Also wir haben natürlich im Innenstadtbereich weniger Kleingärten leider, aber insgesamt sind die halt sehr, sehr gut verteilt. Die sind halt sehr, sehr heterogen, auch in ihrer Ausprägung und Größe, und das hat uns auch interessiert, und sie werden halt auch anders genutzt als Grünanlagen. Und die Forschungsfrage war natürlich, wie kühl sind diese Kleingärten jetzt im Vergleich zur bebauten Umgebung und welchen Einfluss hat halt auch zum Beispiel die Bewässerung auf die Lufttemperatur. Ja, mittlerweile ist auch schon viel Zeit vergangen und wir sind gerade dabei, die Daten auszuwerten.
Es machen jetzt rund 100 Kleingärtnerinnen und Kleingärtner mit. Was können und dürfen die in dem Projekt denn genau machen? Was ist deren Aufgabe?
Ja, was dürfen sie machen? Also die Kleingärtner bekommen die Wetterstation oder wir fahren hin und bauen die Wetterstation auf. Das Tolle ist halt, dass die Teilnehmer dann ihre Messdaten zur Lufttemperatur, Luftfeuchte, Strahlung und vor allem auch zum Niederschlag dann mehr oder weniger live halt sehen können in der Web-Anwendung oder in der App und ihr eigenes Interesse auch befriedigen. Also ich meine, die meisten machen halt auch mit, weil sie irgendwie einen Bezug haben zum Wetter, zum Klima und auch vielleicht schon selber mal eine Wetterstation hatten.
Eine Zwischenfrage, wie muss ich mir denn so eine Wetterstation vorstellen? Weil ich sehe jetzt natürlich den 40 Meter hohen Turm hier auf dem Gelände, so groß wird es wahrscheinlich nicht sein, aber wie umfangreich ist denn so eine Wetterstation, die dann im Kleingarten landet?
Ja, das Messsystem ist schon überschaubar, also alles zusammen passte in einen ganz normalen Tagesrucksack, außer jetzt die Stange für die Installation, aber an sich ist das Ganze schon überschaubar. Wichtig ist halt, dass die Lufttemperatur und die Luftfeuchte in einem sogenannten Strahlenschutzgehäuse gemessen wird, damit wir halt keine Messfehler haben durch eine Erwärmung des Sensors. Und dann haben wir noch ein zweites Element für die Erfassung des Niederschlags. Das sind Gefäße, die den Niederschlag sammeln. Der Niederschlag läuft in ein Auffanggefäß, das ist eine sogenannte Wippe. Und wenn das vollgelaufen ist, dann kommt es zu einem Wippenumschlag und diese werden registriert. Und Das ist sozusagen das Grundprinzip dieser Niederschlagsmessung. Also wir haben hier einfache Messprinzipien, robuste Messprinzipien. Und für gute Daten, für eine gute Datenqualität ist es halt wichtig, die Wetterstation halt regelmäßig zu warten, zu reinigen, zu säubern, zu schauen, ob sie noch auf senkrecht steht, die Aufstellbedingungen sich nicht verändert haben, das Umfeld zu kartieren, Gartenlauben oder Rasenflächen, Bäume, also alles, was die Messung beeinflussen kann.
Und all das übernehmen dann sozusagen die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner oder müssen Sie mit Ihrem Team dann ausrücken, um die Anlagen zu pflegen?
Ja, also im Idealfall natürlich die Bürgerinnen und Bürger, die da mitmachen, aber das sind jetzt überschaubare Arbeiten und am Ende sind wir froh über jeden Standort, der uns über einen längeren Zeitraum halt gute Daten liefert. Aber wir haben auch von vornherein gesagt, es ist cool, wenn ihr mitmacht, aber ihr sollt jetzt nicht nur reine Datenlieferanten sein. Ne? Wir wollen jetzt nicht nur eure Daten haben und dann ist gut. Also ich meine, im Endeffekt gibt es halt die Möglichkeit, dass die Teilnehmer ihre Daten halt live sehen können. Jeder Interessierte kann die Daten im Internet sich anschauen und auch runterladen. Und ich habe auch öfters gehört, dass dann andere Kleingärtner nachfragen oder nachschauen. Ah ja, ich weiß, mein Nachbar hat die und die Wetterstation und dann schaue ich da ins Internet und letzte Woche hat es so und so viel Millimeter Niederschlag gegeben.
Also das heißt, es gibt auch für die Teilnehmenden einen konkreten Nutzen. Also es geht nicht nur darum, dass sie später hoffentlich auch besser über das Stadtklima Bescheid wissen, sondern sie wissen dann zum Beispiel auch, ob sie rausfahren müssen zum Gießen.
Ich denke schon, dass es da einen Mehrwert gibt. In den Kleingärten ist es halt manchmal so, also die Datenübertragung, diese technische Herausforderung war manchmal nicht ganz so einfach. Bei solchen Systemen, man hat da verschiedene logistische Herausforderungen. Stromverbrauch von Messgeräten ist immer ein großes Thema und die Dinge sollen im besten Fall autark laufen und das kann man halt nicht vergleichen mit unserem Messturm oder mit unseren Fernerkundungssystemen. Da haben wir ganz andere Anforderungen. Und ja, dieser Mehrwert, ich denke, der ist halt auf jeden Fall da.
Und jetzt handelt sich das um ein Citizen Science Projekt, also um Bürgerwissenschaft. Wie leicht oder wie herausfordernd finden Sie denn die Zusammenarbeit mit Laien, weil die ja erstmal wenig Ahnung haben vom wissenschaftlichen Arbeiten, vom wissenschaftlichen Betrieb?
Ja, es war ganz interessant für uns. War das jetzt das erste Bürgerwissenschaftenprojekt? Die Kollegen von der Freien Universität Berlin, vom Institut für Meteorologie, die hatten da schon mehr Erfahrung gesammelt. Aber insgesamt bin ich auch schon ein bisschen überrascht, dass es gibt halt sehr, sehr unterschiedliche Motive mitzumachen. Also erstens das und es gibt halt unterschiedliches Vorwissen in dem Sinne oder unterschiedliche Vorstellungen. Klar, wir hier an der Uni mit Wissenschaft und Forschung, Lehre sind vielleicht auch in unserer Blase. Aber also es gab schon relativ viele Teilnehmer mit einem akademischen Hintergrund, die jetzt zu anderen Themen geforscht hatten. Da gab es einige, die mitgemacht haben. Es gibt halt auch ganz viele, die insgesamt Interesse haben an Wetter und vor allem Wetterbeobachtung und auch eigene Messstationen haben, wie gesagt. Es gibt auch andere, die die Rolle der Kleingärten im Stadtklima ins Bewusstsein rufen wollen. Da gibt es ja auch Herausforderungen, Konflikte. Quasi dieser Konflikt zwischen Bedarf an Wohnungsneubau und verfügbaren Flächen und sozusagen, dass wir da nochmal zeigen können, ja, die Kleingärten haben eine sehr, sehr wichtige Klimafunktion und da sind halt auch einige dann halt auch klar, dass sie mitmachen und wir wollen präsent sein. Und was auch ganz interessant war, wir haben einen tollen Workshop hier gemacht. Da ging es auch uns wirklich darum, die Leute so ein bisschen abzuholen und dann aber auch aktiv einzubinden. Also am Anfang haben wir so ein paar Sachen erzählt zu Kleingärten im Stadtklima und dann ging es aber wirklich darum, in einem Datenworkshop konkret auch mit den Daten zu arbeiten. Wir haben verschiedene R-Skripte vorbereitet, also eine Software, die es halt erlaubt, die Daten halt umfassend zu analysieren, dass wir bestimmte Algorithmen vorbereitet hatten und die Teilnehmer dann zum Beispiel die Daten ihrer eigenen Station auswerten konnten oder Karten erstellen konnten oder kleinere Vergleiche machen konnten zwischen verschiedenen Wetterstationen aus dem OpenJUCO-Projekt und den Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes oder unseren Stationen. Und da war schon zu sehen, dass die Leute auch gerne da mit den Daten arbeiten. Das war auch unsere Idee, in Zukunft das noch weiter zu vertiefen. Aber da haben wir jetzt leider keine weitere Förderung bekommen.
Aber Sie haben insgesamt dann schon den Eindruck, dass die Teilnehmenden auch neues oder auch tieferes Verständnis für Wissenschaft bekommen, dadurch, dass sie selber die Station haben, dass sie jetzt auch in der Lage sind, die Daten irgendwie selber nochmal in einen anderen Zusammenhang zu setzen?
Ja, das ist so die Idealvorstellung. Also insgesamt haben wir halt einmal diesen co-produktiven Teil, so haben wir das genannt. Wir möchten gerne versuchen, durch dieses Projekt neue Daten zu erheben, um auch bestimmte Lücken zu füllen. Und das Zweite, dieser co-kreative Ansatz in der Bürgerwissenschaft, wo wir halt versuchen, gemeinsam Forschungsfragen mit den Kleingärtnern zu entwickeln, da muss ich halt sagen, da braucht man einfach mehr Zeit. Und es ist auf jeden Fall möglich und wir haben da auch gute Erfahrungen gesammelt. Zum Beispiel in diesem Workshop gab es dann noch ein zweites Meeting, wo wir halt versucht haben, gemeinsam Forschungsfragen zu entwickeln. Zum Beispiel, welchen Einfluss hat die Bewässerung in den Kleingärten auf das Klima? Oder wie groß ist die Variabilität innerhalb der Kleingärten? Was passiert bei Starkregen? Wie groß ist die Reichweite der kühlen Luft, die halt am Abend entsteht? Wie groß ist die Reichweite in die Umgebung, in die bebauten Bereiche? Also wir haben verschiedenste Fragestellungen entwickelt. Und das Tolle, da gab es dann eine kleinere Gruppe, die dann zusammen mit uns als Kooperationspartner auch an einem Citizen Science Wettbewerb teilgenommen hat. Das Ganze wird vom Museum für Naturkunde organisiert und das heißt Auf die Plätze. Und da haben wir zusammen eine Idee entwickelt. Da ging es vor allem um die Frage, was sind die klimarelevanten Faktoren in den Kleingärten und wie können wir diese besser kartieren oder mappen? Also da ging es halt wirklich um die Frage, was müssten wir jetzt zum Beispiel noch kartieren in den Kleingärten oder in der Umgebung, um zum Beispiel die Eingabedaten für eine Modellierung zu verbessern? Da haben wir dann eine Skizze eingereicht und am Ende waren wir unter den 10 Finalistinnen und am Ende werden 3 Projekte gefördert. Das läuft jetzt noch, aber es war halt schön zu sehen, dass da auch wieder was Neues entstanden ist aus diesem Workshop und dieses co-kreative Arbeiten. Es ist sehr ressourcenintensiv, aber es ist auch sehr interessant, was dabei rauskommt. Und ich würde mir schon wünschen, dass diese Arbeit mit den Messungen oder dieses Zusammenführen von Daten, dass das nicht in so einer Blase halt passiert, dass man das auch gemeinsam macht. Ich meine, wir haben natürlich auch eine gewisse Verantwortung als Wissenschaftler, die entsprechenden Ergebnisse zu kommunizieren, aber dass die Bürgerinnen und Bürger eine einfache Möglichkeit haben, auch ja mal ihre eigene Statistik auszurechnen über den Monatsmittelwert oder über die Monatssumme des Niederschlags oder über die Intensität des Starkregens. Und die Herausforderung ist halt, die Dinge auch zusammenzuführen auf bestimmten digitalen Plattformen und einen leichten Zugang zu haben. Da gibt's Werkzeuge, die man nutzen kann.
Wie ist das denn bei Ihnen selbst? Haben Sie den Eindruck, dass auch Fragen von Laien irgendwie an Sie herangetragen werden, die Sie auch zwingen, sich mit Ihrer eigenen Forschung irgendwie nochmal anders auseinanderzusetzen? Also, dass Sie auch Ihr eigenes wissenschaftliches Arbeiten irgendwie dann nochmal anders auf den Prüfstand stellen müssen? Gab es solche Situationen?
Die meisten Anfragen gehen mehr in die Richtung der angewandten Forschung. Also was passiert, wenn die Kleingartenanlage platt gemacht wird und da ein Studentenwohnheim gebaut wird und was hat es für eine Bedeutung für die Wärmeinselintensität in der Umgebung? Also angewandte Forschungsfragen hinsichtlich Stadtklima, Belüftung, Luftqualität. Ja, man hat neue Forschungsfragen, so kleinere Fragen zum Beispiel, fand ich es auch ganz interessant, dann auch aus der OpenStreetMap-Community, wenn dann jemand erzählt, er hat alle Pools in Kleingärten kartiert, dann, ja, richtig, das sind ja auch kleinere offene Wasserflächen, die haben ja auch wieder Einfluss auf die Atmosphäre. So zum Beispiel, parallel haben Teilnehmer auch noch Fragebögen ausgefüllt zur Wetterrisikokompetenz. Das ist jetzt quasi jetzt nicht mein Schwerpunktthema, aber Kooperationspartner in OpenJUCO wollten auch dazu etwas erfahren, also inwiefern die Teilnehmer nach diesem Projekt halt eine andere Wahrnehmung haben, auch von Wetterrisiken, sei es jetzt Starkregen oder Sturm oder Wärmebelastung. Nochmal seine eigene Arbeit zu reflektieren, die Rolle der Wissenschaft, ich denke, das ist auch total wichtig.
Was wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer interessieren dürfte, ist, kann man noch mitmachen? All diejenigen, die jetzt tatsächlich einen Kleingarten haben, spitzen jetzt vielleicht die Ohren. Wie sieht die Zukunft des Projektes aus?
Leider sind schon alle Wetterstationen verteilt. Jetzt konkret mitmachen, in dem Sinne aktiv kann man nicht. Aber man kann mitmachen, indem man halt auf unsere Webseite geht. Man kann sich die Daten anschauen, man kann sich melden bei uns. Und wenn man jetzt bestimmte Auffälligkeiten sieht, da stimmt was nicht in den Messungen. Das ist ja für uns auch wertvoll. Ich glaube, diese Transparenz ist ganz wichtig und das ist auch unser Ansatz, dass wir die Daten frei zur Verfügung stellen, also möglichst qualitätsgeprüfte Daten. Und wenn Bürgerinnen und Bürger halt Dinge sehen, die jetzt vielleicht nicht stimmen können, dann nehmen wir das gerne auf und können entsprechende Daten filtern oder Fehler korrigieren. In dem Sinne mitmachen über Feedback geht auf jeden Fall. Das Stadtklimaobservatorium möchte in Zukunft gerne noch diese Bürgerwissenschaften-Komponente weiterführen. Also wir sind gerade dabei zu überlegen, an einigen wenigen Standorten halt die Messung auch weiterzuführen. Das Ganze war jetzt sowieso erstmal als temporäre Messung angelegt sowieso. Also nicht alle Messsysteme sind für den dauerhaften Einsatz geeignet und wir werden dann jetzt auch am Ende der Gartensaison die Messsysteme auch dann wieder einsammeln. Es ist halt schon eine Herausforderung, Sensornetzwerke aufzubauen, die langfristig am Leben zu halten und am Ende halt qualitätsgeprüfte Daten zur Verfügung zu stellen. Wir hoffen halt schon, dass wir diese Messungen in den Kleingärten halt weiterführen können.
Und wovon gehen Sie denn aus, wann diese Daten, die Sie durch die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner gewonnen haben, auswerten können in neuen Studien? Passiert das laufend?
Erste Analysen haben wir natürlich schon gemacht. Uns hat natürlich schon interessiert, wie sieht es aus mit der Wärmeinselintensität. Da gab es dann halt 5-6 Grad höhere Temperaturen im Innenhof in Berlin-Mitte im Vergleich zu Kleingärten. Also bei uns auf der Webseite openjuko.berlin findet man auch Newsletter, wo wir einige kleinere Statistiken schon veröffentlicht haben. Was uns halt auch interessiert, halt bestimmte Starkregenereignisse, die wir sicher nochmal dann speziell auswerten möchten oder auch nutzen möchten, um unser Regenradar zu kalibrieren. Also ich denke, die Daten an sich werden eigentlich immer wertvoller, weil am Ende die Analysen, die jetzt noch kommen, darauf aufbauen.
Herr Meyer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne. Ich danke Ihnen. Schön, dass wir uns ausgetauscht haben.
Das waren die Wissenswerte. Heute habe ich gesprochen mit Fred Meyer. Er ist Klimatologe an der TU Berlin, forscht schwerpunktmäßig zum Stadtklima und ist mitverantwortlich für das Citizen Science Projekt Open Urban Climate Observatory Berlin. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.